vom Heft Nummer 11, was kann ich für Jesus tun? Die Lektion Nummer 4, der zweite Teil, wo es steht, die Urgemeinden hatten keinen Gottesdienst. Die Urgemeinden hatten keinen Gottesdienst. Die Urgemeinde hatte keine Liturgie, die Urgemeinde hatte kein Talar, hatte keine Glocke, hatte kein Gotteshaus, hatte keine Predigt. Hier werden sich einige erschrecken, wenn sie nicht lesen, was ich da in Klammern geschrieben habe. Die Urgemeinde hatten keinen Gottesdienst, sondern Versammlung. Warum habe ich das hier so geschrieben? Um das zu betonen, das Wort Gottesdienst hat so einen religiösen Beigeschmack von etwas so Förmliches und Liturgisches und so. Hatte keine Liturgie, das heißt keinen heiligen Ablauf. Hatte kein Talar, das heißt keine besondere Kleidung für die Gemeindeleiter, für die Priester. Und Priester überhaupt auch nicht. Keine Glocke sowieso. Und warum muss ich das erwähnen, keine Glocke? Ja, weil da ich ja evangelischer Pfarrer gewesen bin früher, weiß ich, dass es viele Menschen gibt, die sich gar nicht vorstellen können, am Sonntagmorgen zu einem irgendwo hinzugehen und sich da versammeln und so, und wo es da keine Glocke gibt, versteht ihr? Weil dann ist es kein heiliges Gotteshaus. Das ist ja gar nicht witzig, was ich hier erzähle, obwohl es so ein bisschen klingt. Es ist einfach so, es gibt Menschen, die religiös sind, die ticken so. Die denken, am Sonntagmorgen zu ein Gebäude gehen aus Stein, ein Gotteshaus. Und wir haben kein Gotteshaus. Was haben wir dann? Haben wir keinen Platz, um uns zu versammeln? Não, não pode, porque o microfone está aqui embaixo e assim vai ficar, o microfone vai ficar melhor. Wir haben ein Versammlungsort. Wir haben einen Versammlungsort, wir haben da Räumlichkeiten gemietet in unserer Gemeinde, wo wir uns versammeln. Aber davor hat sich die Gemeinde in Wohnungen versammelt, wie in der Zeit vom Neuen Testament. Versammlungsort. Warum muss ich das hier betonen? Einfach, weil es Leute gibt, die denken, dass man nur jetzt Gottesdienst haben kann in einem heiligen Ort, in ein heiliges Gebäude, versteht ihr? Und das möchte ich einfach betonen. Wir versammeln uns, wo? Wo wir möchten. Falls nötig, auf der Straße. Haben wir schon öfter gemacht. Isaias erinnert sich, als wir in Düsseldorf da Gottesdienst gemacht haben, im Park. Geht auch. Muss nicht in vier Wänden sein. Und wenn es in vier Wänden ist, dann ist es ja kein heiliger Ort, sondern ein ganz normaler Ort. Die Heilige, das einzig Heiliges, was in einer Gemeinde gibt, was ist das? Wisst ihr noch? Der Körper der Christen. Unser Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Das ist das einzig Heiliges, was es gibt in Gemeinden. Alles andere ist säkulär. Und es gibt keine Predigt. Okay, das wird ein bisschen schwierig zu erklären. Warum? Weil das Wort Predigt hat so einen Beigeschmack von Religiosität, von dieser Sache, die ja jeden Sonntagmorgen um 10:30 oder um 11 in der Gemeinde gemacht wird. Und wenn Leute denken, Predigt, denkt an diese Sache. Und im Neuen Testament gab es sowas nicht. Eine Predigt am Sonntagmorgen, ganz genau in der Mitte vom Gottesdienst, und es muss immer 20 Minuten lang sein und solche Sachen. Im Neuen Testament gab es sowas nicht. Und interessant ist, dass die Bibel Schlachter 2000, das ist einer der Bibel, die ich am meisten benutze, das Wort Predigt überhaupt nicht vorkommt. Nur das Buch vom Prediger, das hat dieses Wort Prediger. Aber wenn du suchst im Online-Bibel, Schlachter 2000, Wort Predigt oder Prediger, erscheint das Wort nicht. Warum? Weil erscheint das Wort verkünden. Verkünden ist mehr locker, ist mehr, ist ganz, ich sag mal so, ohne diesen religiösen Beigeschmack. Das möchte ich euch hier abgewöhnen. Ne? Dieses alles, was mit Religiosität zu tun, mit Ritualismus, mit Sakramentalismus und solche Sachen, Priesterlichkeit und solche Sachen, alles bitte weg von eurem Kopf. Das heißt, weg von eurem Kopf im Sinne von, okay, wir müssen verstehen, dass es sowas gibt. Es gibt sowas. Daran müssen wir denken. Wir müssen verstehen, dass es Millionen Menschen auf der Welt oder sogar Milliarden Menschen auf der Welt gibt, die religiös ticken. Aber wir nicht. Letzte Woche habe ich gesagt, ja, dass die Versammlungen dann keine Liturgie hatten. Was hatten sie dann? Ja, Geist geleitet. Ne, und wenn jetzt religiöse Menschen das hören und denken, Geist geleitet, wie soll ein Geist geleiteter Gottesdienst aussehen, dann denken die vielleicht in ein völliges Durcheinander. Ne? Aber nein, nicht unordentlich. 1. Korinther 14, 31, wo Paulus sagt, habe ich in letzter Zeit öfter benutzt, alle könnt reden, aber einer nach dem anderen. Alle könnt reden. Ne? Ganz klar. Das heißt, die Gemeinde ist ein lebendiger Körper, wo alle teilnehmen können, nicht müssen. Ne? Niemand ist gezwungen. Und in größeren Gemeinden wäre das gar nicht möglich. Aber alle können. Alle sind, ich sage so, ist es ihnen erlaubt, teilzunehmen. Alle, ich sage so, alle neugeborene Christen. Okay, nicht alle Teilnehmer. Ne? Okay, wenn jetzt Besucher sind, die nicht bekehrt sind, die nicht neugeboren sind, ne, die haben keine Erlaubnis, aber nur die wahren Christen, die neu bekehrten Christen, die geisterfüllte Christen, noch besser gesagt, die dürfen, alle dürfen teilnehmen, aktiv teilnehmen in den geistlichen Aktivitäten, ne, des, ne, der Versammlung. Ne. Ich versuche zu meiden das Wort Gottesdienst. Ne. Zusammengefasst, alles, was ich letzte Woche gesagt habe, fasse ich hier mal zusammen. Die Länge, die Uhrzeit, der Tag, der Woche, diese Sachen, ne, in Bezug zur Verkündung und zur Versammlung werden nicht vorgeschrieben. Jesus hat nie gesagt, ihr müsst so und so lange, so und so viele Minuten oder an diesen oder jenen Wochentag oder morgens oder abends oder nachmittags. Nein, Jesus hat nicht gesagt. Das hat er nicht vorgeschrieben. Sie versammelten sich täglich. Ne? Täglich. Das heißt, jeden Tag haben sie sich versammelt. Und dann denken viele, ja, jeden Tag alle Mitglieder der Gemeinde mussten, ne, zur Kirche gehen, ne, und einen Gottesdienst feiern. Ne. Das ist wieder so ein Falschdenken. Das heißt, ne, alles war so viel, viel, viel unförmlicher, als wir heute gewöhnt sind in Deutschland. Vielleicht müssen wir uns so ein bisschen vorstellen, wie es in Afrika ist. Unter einem Baum oder so, versteht ihr? Ne? Dann können wir es vielleicht so ein bisschen besser verstehen, wie das so war. Jeden Tag haben sie sich versammelt und nicht hier, ne, du musst jetzt kommen, ne, ansonsten wirst du bestraft oder so. Nein, das heißt, sie sind zusammengekommen, wer konnte, wer, ne, sich freinehmen konnte, der kam, der arbeiten musste, der hat dann diesen Tag nicht gekommen, er ist am nächsten Tag gekommen, wenn er sich freinehmen konnte. Und so, ne, sind sie immer zusammengekommen. Und die Apostel, die konnten sich frei nehmen. Ja, warum? Ja, weil sie Geld bekommen haben von der Gemeinde, um diese Arbeit zu machen. Deswegen, ne, das war ihre Arbeit. Das kann ich euch, ne, beweisen anhand von vielen Texten vom Neuen Testament, dass die Apostel Geld bekommen haben, um diese Arbeit zu machen. Um Gemeinschaft. Letzte Woche hat mir das Wort Gemeinschaft gefehlt. Das ist mir entwischt, das Wort Gemeinschaft. Ne? Sie haben sich versammelt, um Gemeinschaft zu haben. Das ist mir total wichtig, Gemeinschaft. Wenn ich zu einer Versammlung gehe und das nicht habe, ne, dann fühle ich mich schlecht. Gemeinschaft für mich bedeutet ja, dass ich Menschen treffe, wo ich spüre, dass in diesen Menschen der Heilige Geist ist und wo lebendiger Glaube ist, wo man einfach spürt, dass da, wenn man so zwischen den Menschen eine bestimmte Sache ist. Das ist Gemeinschaft, eine Liebe oder so. Ein bisschen schwer zu beschreiben, aber Gemeinschaft. Ne? Das hat nichts mit Religiosität zu tun, mit Pflichterfüllung zu tun, sondern wenn man einmal das gespürt hat, was Gemeinschaft bedeutet im Herz, die Freude, sich treffen mit Menschen, die auch Jesus lieben, ja, dann will man das einfach jeden Tag. Warum muss ich die negative Seite erzählen? Ich könnte einfach hier nur die positive Seite, nur sagen, was die Gemeinde ist, wie eine richtige Gemeinde aussieht und fertig. Aber leider haben viele Gemeinden quasi viele Aspekte, viele Religiosität mitgeschleppt. Viele freien Gemeinden, meine ich jetzt. Viele freien Gemeinden, die, ich sage mal so, die sind logischerweise in Deutschland, die bestehen aus Ex-Katholiken oder Ex-Landeskirchler. Es ist halt so, dass noch vor 50 Jahren 95% der Bevölkerung Mitglied der Kirchen war. Deswegen bestehen ja alle freien Gemeinden aus, meistens Ex-Kirchler, Religiösen. Und oft ist diese Religiosität quasi unbewusst da reingerutscht, mitgebracht im Gepäck. Und deswegen muss man da auch ganz klare Worte sagen, damit die Leute aufwachen und das ablegen und nicht hier bis zum Lebensende da Sachen weiter führen, Traditionen und Gewohnheiten und Bräuche und so weiter, die gar nicht biblisch sind oder sogar bibelwidrig sind. Ja, weil diese Sachen, die ich euch hier genannt habe, die sind ganz bibelwidrig. Die sind nicht eine Alternative. Man kann nicht sagen, ja, wenn eine Gemeinde jetzt eine Liturgie, eine heilige Liturgie haben möchte, okay, das ist ihre Entscheidung. Nein, das ist falsch. Das ist gegen den Geist Gottes. Eine Versammlung, die muss unbedingt geistgeleitet sein. Und deswegen kann sie nicht liturgisch sein. Das sind Sachen, Positionen, die sich ausschließen, versteht ihr? Und so mit alles anderen. Ja, eine Gemeinde kann nicht ein Gotteshaus haben, ein heiliges, ein geweihtes Gotteshaus haben. Ja, warum? Weil das widerspricht die Bibel, weil das heilige Gotteshaus ist unser Körper. Deswegen schließen sich die zwei Positionen aus. Man kann nicht die zwei Sachen gleichzeitig haben. Deswegen ist wichtig, dass man sich verabschiedet von dieser falschen Position. Wann ist eine Gemeinde nach dem Maße des Neuen Testaments? Was heißt, wann entspricht eine Gemeinde die Maßstäbe des Neuen Testaments? Gemeinde ist nicht nur eine Organisation, sondern ein lebendiger Organismus. Okay, Organisation ist wichtig. Eine Gemeinde, die hat auch Organisation. Aber die ist nicht eine Organisation, sondern die ist ein lebendiger Organismus. Man merkt das ganz klar. In der Gemeinde geht man hin und da ist diese Gemeinschaft, da ist dieser Tausch, dieser geistliche Tausch, diese gegenseitige Erbauung, wo man spürt, dass es ein lebendiger Organismus ist. Und das mit der Organisation, okay, das ist eine wichtige Nebensache. Ja. Ich habe geschrieben, sie ist kein Menschenwerk. Die Gemeinde ist kein Menschenwerk. Ja, das sind zwei Aspekte, die wir zusammenbringen. Die Gemeinde ist vom Heiligen Geist gebaut, wird vom Heiligen Geist gebaut. Und okay, man muss auch bestimmte Sachen organisieren. Aber zuerst einmal oder grundsätzlich ist die Gemeinde, das heißt die Ekklesia, wie ich euch letztes Mal erklärt habe, ein Werk vom Heiligen Geist. Und da das Wort Ekklesia bedeutet, die Herausgerufene, bedeutet, dass die Menschen, die entschieden haben, die Welt hinter sich zu lassen, das Welt als System, haben wir im Heft Nummer 4 studiert, was das bedeutet, hinter sich zu lassen und dem Reich Gottes als System. Das heißt, das Reich Gottes als ein System der Liebe, der Gemeinschaft, des Glaubens und so weiter, der Heiligung und so weiter, dieses System sich anzuhängen. Und ja, vorher habe ich gesagt, dass der Tempel, wo Gott wohnt, ist unser Körper. Und interessant, dass in der Bibel die Gemeinde verglichen wird mit einem Gebäude. Was aufgebaut wird mit lebenden Steinen. Damit wir das verstehen, eine Gemeinde ist wichtig. Habe ich schon 100-mal gesagt und sage es zum 1000-mal. Gemeinde ist wichtig. Jesus hat nie gesagt, ihr sollt Steine sein, die da irgendwo getrennt sind. Steine, die auf dem Feld liegen. Nein, die Steine müssen aufgebaut werden, aufeinander. Die Gemeinde, ne, ist ein Gebäude, ein Konstrukt von Menschen, die sich, ne, aufeinander bauen. So ähnlich wie jetzt ein Gebäude gebaut wird von Steinen, die zementiert oder so werden. Ähnlich die Gemeinde. Die Gemeinde, die Mitglieder müssen sich vereinen, müssen zusammenhalten. Warum muss ich das immer wieder betonen? Weil ich auch viele Menschen getroffen habe, die enttäuscht sind von Gemeinden und sagen, ich gehe in keine Gemeinde, weil alle Gemeinden, ne, schlecht oder falsch oder so weiter, ne, und so weiter, etc. pp. Deswegen muss ich immer betonen, Gemeinde ist wichtig. Ja, warum? Weil die Bibel das sagt. Die Bibel sagt das. Ich habe das nicht erfunden. Die Bibel sagt das. Gemeinde ist der Bau Jesu. Gemeinde ist ein Körper. Ne? Sagt die Bibel, habe ich nicht erfunden. Deswegen müssen wir zur Gemeinde, zur Idee der Gemeinde halten. Müssen wir denken, Gemeinde ist wichtig. Wir müssen zur Gemeinde. Und ja, wenn ich das Spieß umdrehen darf, müssen wir sagen, die Gemeinde ist uns wichtig, auch genau deswegen, weil es dort Leute gibt, die uns, ne, die uns stören, die uns ärgern. Ne? Ja, warum wohl? Ansonsten würden wir nicht wirklich wissen, was es bedeutet, die Liebe, die Vergebung und so weiter, die Geduld. Ja, ne? Ja, weil ist leicht zu sagen, geduldig, ich bin ein geduldiger Mensch, ne? Ich bin nur ungeduldig, wenn mehr Menschen mich ärgern. Okay, das kann jeder von sich behaupten. Versteht ihr den Witz? Das heißt, geduldig, wirklich geduldig wird man nur, wenn Menschen uns ärgern und wir es aushalten. Und da übt man die Geduld. Und dafür brauchen wir die Menschen. Habe ich schon öfter über dieses Thema geredet. Aber Gemeinde, warum? In der Frage, was kann ich für Jesus tun? Rede ich über Gemeinde, ja, weil in der Gemeinde ist der Ort, wo wir für Jesus vieles tun können. Okay, da kommen Leute und sagen, ja, die meisten Gemeinden, die meisten Menschen in den meisten Gemeinden tun sehr wenig für Jesus. Okay, dann sage ich, das ist nicht gut. Das sollte nicht so sein. Die Gemeinden müssten versuchen, das zu ändern. Das heißt, mehr Sachen schaffen, mehr Möglichkeiten schaffen, mehr Evangelisation schaffen, mehr, ne, Sachen organisieren, wo die Leute sich einbringen können. Dann ist es ein Fehler von den Gemeinden, aber das müssen wir dann korrigieren und nicht sagen, geh nicht mehr in der Gemeinde. Nein, das wäre völlig falsch. Weil dann, ne, das wäre, hätte Satan sein Ziel erreicht, wenn er uns trennt. Ne? Die Römer hatten schon diesen Spruch, ne? Trenne und regiere. Ungefähr so war das, ne? Ich sage es.
Teile und herrsche.
Teile und herrsche, danke, ne? Teile und herrsche, das macht der Satan, ne? Er teilt, ne, die Christen, dass jeder zu Hause bleibt, nicht mehr zur Gemeinde geht und dann, ne, so langsam herrscht er, kann er, ne, sein Ziel erreichen. Deswegen, wir können das Ziel Gottes erreichen, indem wir zusammenhalten. Und in der Gemeinde können wir viel mehr. In der Gemeinde können wir 100 oder 1000 mehr für Gott machen als alleine. So ist es. Ne, warum gibt es große Firmen mit tausende Mitarbeitern? Ja, weil große Firmen können mehr machen als kleine Firmen oder alleinstehende. Versteht ihr? Es ist halt so. Und eine Gemeinde kann mehr machen, weil jeder spezialisiert sich. Der eine, der hat die Gabe, ne, der Seelsorge, der andere hat die Gabe der Lehre, der andere hat eine andere Gabe, der Musik und so weiter. Und jeder kann sich, ne, sein Bestes geben und das kann man viel mehr machen insgesamt. Um das hier nochmal betonen, dass die Bibel die Gemeinde wertschätzt, so stark wertschätzt. Lese ich mal hier oder kommentiere ich hier diesen Abschnitt. Bilder der Gemeinde. Die Bibel benutzt viele Bilder, um, ne, Ekklesia zu erklären. Unbefleckte Jungfrau. 2. Korinther 11, 2. Die Gemeinde, die ist die unbefleckte Jungfrau Jesu. Und das Bild ist total stark. Und das heißt, ne, warum ist eine Frau Jungfrau oder ein Mann kann auch Jungfrau, jungfräulich sein, ne, es zeigt die Widmung, dass man denkt, ich werde mich reinhalten für eine bestimmte Person. Nur diese Person, ne, will ich intim werden. Und so die Gemeinde. Nur mit Jesus wollen wir intim sein. Andere Götter, andere Götzen, andere Sachen, die wollen wir nicht. Wir widmen uns hundertprozentig zu Jesus und warten, bis er wiederkommt, wo wir uns hundertprozentig mit ihm vereinen werden. Nummer 2, Braut des Lammes. Braut. Was ist, ne? Die Eheschließung. Eheschließung ist ein Bund. Ist, ne, was ist dann ein Bund? Ein Bund ist mehr als ein Vertrag. Ist ein Vertrag hoch 2, hoch 3. Ein sehr starker Vertrag zwischen zwei Menschen. In der Bibel lesen wir öfter darüber, dass Menschen oder Menschen und Gott Bündnisse geschlossen haben. Das heißt, sie versprochen haben, sich treu zu bleiben. Und deswegen, wenn man sagt, die Braut, die Gemeinde ist die Braut des Lammes, damit heißt es, ja, die Gemeinde schließt einen Bund mit Jesus. Und wenn Jesus wiederkommt, dann wird die Hochzeit sein und dann ist die endgültige Bund mit Jesus. Weil eine Braut, wenn man so denkt, ne, die, mecker neu bringen, die
Braut und Bräutigam.
Ne, vor der Hochzeit, in der Zeit vor der Hochzeit, dann haben sie sich die, ne, die schon die Verlobung gemacht. Ne, Verlobung. Die haben sich verlobt. Das heißt, sie haben sich schon versprochen, ich werde mit dir heiraten. Und so ähnlich ist die Gemeinde schon mit Jesus verlobt und wartet auf die Hochzeit. Das heißt, auf den Moment, wo man sich wirklich Gesicht zu Angesicht sehen wird und in der, ne, persönliche Anwesenheit, persönlich, ne, persönlich direkten Kontakt haben wird, direkt mit Jesus, ne, Kontakt haben, körperlichen Kontakt, das heißt, ne, mit ihm wirklich sein. Braut von der Bild von der Gemeinde, nicht ein Bild von uns Christen. Versteht ihr den Unterschied? Ich sage nicht, ja, jeder Christ ist eine Braut Jesu. Nein, die Gemeinde, die Ekklesia ist die Braut Jesu. Deswegen Betonung auf Gemeinde. Gemeinde ist wichtig. Dass wir Mitglied einer Gemeinde sind, dass wir Teil einer Gemeinde sind, ist wichtig. Eine gute Gemeinde. Punkt Nummer 3. Leib Christi. Wieder so ein Bild. 1. Korinther 12, 27. Leib Christi. Ja, weil ein Körper, ne, ist so eine Sache, die total synchronisiert ist. Das Gehirn sagt, oder das Gehirn gibt ein Kommando und dann, ne, bewegt sich der Arm oder die Beine oder die Augen und so. Und es ist alles synchronisiert, alles funktioniert gleichzeitig. Und Jesus ist der Kopf und wir sind die Glieder und das hat total wichtige Informationen in sich, diese Idee. Ja, weil die Glieder, ne, welche Eigenschaften haben die Glieder? Einmal sind sie völlig verschieden. Es gibt ja keinen Finger, der gleich ist als ein anderer. Auch nicht, ne? Die Daumen, die sind, ne, spiegelverkehrt, die sind nicht gleich, sondern spiegelverkehrt. Und die Arme sind auch nicht gleich, sondern spiegelverkehrt. Kein Glied ist gleich. Und das ist ein Bild. Kein Christ ist gleich dem anderen. Ein nächstes Bild, was, ne, in diesem Bild Leib Christi ist, ist die Idee von der Aktivität. Habe ich schon vor ein paar Wochen genannt, aber ich muss das wieder nennen, weil es total, ne, toll ist. Die Idee der Teilnahme. Weil wenn man so sagt, ja, jeder, ne, habe ich schon vorher gesagt, jeder Neubekehrter, jeder geisterfüllter Christ darf teilnehmen in der Versammlung. Dann würden viele denken, ja, wie kann das sein, wenn jeder teilnimmt, ne? Es kann nicht sein, dass jeder teilnimmt. Wie kann sowas passieren? Aber lass uns an einen Körper denken. Ein Körper, ne, er besteht von, ich weiß nicht, hunderte Glieder, ne, und Organe und so weiter. Und interessanterweise müssen alle Glieder und Organe funktionieren. Müssen. Wenn jetzt meine Leber aufhört zu funktionieren, dann hat der ganze Körper ein Problem. Wenn jetzt mein Arm aufhört zu funktionieren, dann hat der ganze Körper ein Problem. Versteht? Die Glieder, die Organe, die müssen funktionieren. Und die funktionieren gleichzeitig. Das heißt nicht, weil mein Arm jetzt eine Bewegung macht, hört meine Leber auf zu funktionieren. Versteht ihr? Ne? Ich sage, okay, jetzt macht der Arm eine Bewegung, dann muss die andere hier mal, ne, stillstehen. Nein. Wenn mein Arm sich bewegt, dann kann mein Auge sich auch bewegen, gleichzeitig. Und meine Lunge bewegt sich auch gleichzeitig. Mein Herz bewegt sich auch gleichzeitig. Und meine Füße können sich auch gleichzeitig bewegen. Und meine Finger und alles, ne, kann sich gleichzeitig bewegen. Und da ist kein Widerspruch. Da ist kein Problem. Und so auch in der Gemeinde können alle Glieder was tun. Und das ist kein Widerspruch. Das ist kein Problem. Ne? Nur einer nach dem anderen in der Versammlung. Ne? In der Versammlung. Okay, wir können 3 Versammlungen gleichzeitig machen. Eine in Haltern am See, eine in Marl, eine in Recklinghausen zum Beispiel. Ne? Okay, dann können, ne, 3 Leute gleichzeitig reden. Ne? Versteht ihr? Ein anderes Bild für Gemeinde, Haus und Bau. Ja? Hatte ich schon erwähnt, ein Haus, was gebaut wird. Was muss man dann haben, um ein Haus zu bauen? Ja, eine Planung, eine Organisation, Materialien und so auch die Gemeinde. Ne? Eine Gemeinde, die hat auch eine Organisation, die hat einen Gemeindeleiter oder vielleicht mehrere Gemeindeleiter, einen Pastor oder vielleicht mehrere Pastor und mehrere Älteste, ne? Weil die Bibel immer zum Beispiel das Wort Älteste immer im Plural benutzt, oder meistens im Plural, ne? Ein Pastor, mehrere Pastoren oder ein Ältester oder mehrere Ältesten, viele Gemeindeleiter, aber warum sind sie da? Um das zu organisieren, wie wenn man ein Haus baut, Organisation, schauen, wo baut man das, mit welchem Material, wie viel wird das kosten. Wir brauchen hier einen Architekt, einen Ingenieur und so weiter. Wir brauchen hier einen Baumeister und so weiter. Die ganzen, ne, hier Werkzeuge etc. Und so die Gemeinde, die muss auch organisiert werden. Die braucht, ne, einen Raum, die braucht Musikinstrumente, die braucht Bibeln, die braucht Toiletten und so weiter. Ne. Alles muss organisiert werden. Heiliges Volk. Ne. Wieder so ein Wort, was so ein bisschen, wie kann man sagen, stört. Ne. Weil hier, wie zum Beispiel dieses unbefleckte Jungfrau, ne, das ist so ein Wort, was, wie kann man sagen, den meisten Menschen heutzutage so, ne, Magenschmerzen bereitet, ja, ja, weil, ich sage so, Heiligkeit und auch hier heiliges Volk, ne, ein Wort ist, was, ja, die Menschen nicht mögen. Weil Heiligkeit, die Menschen mögen das nicht, die wollen nur sündigen, die wollen nur Perversionen machen, die wollen nur ihren Lüsten folgen. Und das Volk Gottes, das Volk Gottes ist anders. Es ist ein heiliges Volk. Und deswegen 1. Petrus 2,9. Wir sind das heilige Volk. Und das heilige Volk ist nicht ein Spitznamen, was Petrus der Ekklesia gibt, sondern das ist eine Beschreibung. Da müsst ihr schon verstehen, den Unterschied zwischen Spitznamen und Beschreibung. Ja, ich kann meinen Hund, heilig nennen, sozusagen, ne? Ihn ja heiliger Johannes nennen oder so, versteht ihr? Ne? Aber es bedeutet nicht, dass er heilig ist. Ne? Aber wenn die Gemeinde das heilige Volk genannt wird, dann heißt es, dass die Gemeinde auch heilig sein soll. Dass dieses Wort muss entsprechen, das Verhalten, das Benehmen der Mitglieder der Gemeinde, dass sie nicht weltlich sein sollen, sondern nach sich benehmen, sich verhalten, nach den Geboten Gottes, nach dem Wort Gottes. Noch ein ganz wichtiges Bild für die Gemeinde, was mich sogar stark beeindruckt. Leuchter, Offenbarung 1,20. Ihr wisst schon, dass ich auch Probleme habe mit Symbole oder Gegenständen. Ihr wisst schon, ich sage, heilige Gegenstände, die gibt's nicht. Und Symbole, da müssen wir auch aufpassen. Und zum Beispiel mit dem Symbol Kreuz ist ein bisschen problematisch. So ein Kruzifix, ne, total problematisch. Das ist eine Sünde. Aber ein Kreuz ist nicht ganz so hundertprozentig unproblematisch, weil auch, ne, auf, ich sag mal so, ein Gewaltakt, auf ein, ich sag mal so, ein Machtakt von den Römern über Jesus symbolisiert. Und das ist ist problematisch für uns. Ich sage mal so, versuche dieses Symbol zu meiden. Nicht immer geht das. Wir brauchen auch ein Kreuz in unserer Gemeinde, um etwas zu zeigen, damit die Leute kapieren, um was es geht. Aber wir müssen versuchen, das zu meiden. Aber es gibt ein Symbol, was mich immer Freude bereitet, wenn ich dieses Symbol sehe. Und das ist die Menora. Menora ist so ein Leuchter mit 7 Armen. Kennt ihr, ne, aus der jüdischen Tradition, die ja auch aufgestellt war in der Stiftshütte. Ne? Der Leuchter mit den 7 Armen. Und in Offenbarung 1,20, ne, da ist Jesus unter den Leuchtern, unter den 7 Leuchtern. Die 7 Leuchter symbolisieren die Ekklesia. Das heißt, die 7 Gemeinden, die 7 örtlichen Gemeinden. Und diese Vereinung dieser 7 örtlichen Gemeinden symbolisiert die ganze Ekklesia. Das heißt, die Vereinung der ganzen, der Zahl aller Leute, die an Jesus glauben in der ganzen Welt. Die Gemeinden strahlen in der dunklen Welt. Matthäus 5, wo es steht, Matthäus 7, ihr seid das Licht und Salz der Welt und der Erde. Die Gemeinde ist das Licht der Welt. Die Gemeinde ist da, um der Welt zu sagen, bekehrt euch, lasst die Sünde. Noch ein Bild für die Gemeinde, wo ich sogar mehrere Bibelverse genannt habe mit Absicht. Warum habe ich hier Galater 3,16 und 6,16 genannt? Wo ich meistens nur ein Bibelvers nenne, habe ich 2 Bibelverse genannt, weil es hier ein Tabuthema ist, oder wie kann man sagen, problematisches Thema ist. Gottes Israel. Gottes Israel. Warum ein problematisches Thema? Weil immer wieder Leute kommen und sagen, Israel, Israel, bist du schon nach Israel gereist? Warst du schon mal in Israel? Und solche Geschichten, ja, warum möchten die Menschen, dass man nach Israel geht, fliegt, wandert? Weil die denken, ja, heiliges Land. Und was habe ich schon 1000-mal gesagt? Es gibt nichts Heiliges auf der Welt, außer die Körper der Christen. Weil Tempel des Heiligen Geistes, aber alles andere ist säkulär. Auch ein Stück Land ist säkulär, egal ob in Deutschland oder in Israel. Ist alles nur säkulär. Es gibt kein heiliges Grundstück. Und deswegen, wenn Galater 3,16 und Galater 6,16 sagt, dass die Ekklesia Gottes Israel ist, dann heißt es, dass die Ekklesia, das heißt die Versammlung von aller wahren Christen in der ganzen Welt, egal von welcher Denomination, sie bilden das Israel Gottes. Das heißt, sie bilden das wahre Volk Gottes. Weil Israel, das Volk Israel, die Nachfahren von Jakob, weil Jakob, der wurde später umgenannt in Israel. Das heißt, Nachfahren von Jakob, die meisten von denen, die waren ungläubig. Die meisten von denen werden in der Hölle landen. Die meisten von denen, die waren nicht Teil vom wahren Israel. Ja, wer ist dann Teil vom wahren Israel? Hier, Abraham ist unser geistlicher Vorbild und Vater, Galater 3, 7, 8, 9, 14, 29. Abraham ist der Vorbild des Glaubens. Und alle Nachfahren von Jakob, die dann den gleichen Glauben hatten als Abraham, die wurden gerettet. Und jetzt hat Jesus die Tür der Errettung geöffnet, dass wir auch Teil sind dieser geistlichen Nachfahren Abrahams. Das leibliche Nachfahren von Abraham ist, ich sage mal so, irgendwo schon wichtig. Da ist irgendwo schon ein Segen für die Menschen, die leibliche Nachfahren Abrahams sind, obwohl ich keine Ahnung habe, wo sie sich befinden, weil ja die Genen sich vermischen und so weiter im Laufe der Jahrtausende. Aber okay, ich kann das nicht leugnen, dass Gott Abraham gesegnet hat und hat gesagt, deine Nachfahren werden gesegnet werden und so weiter. Aber wir sind geistliche Nachfahren von Abraham. Und Gott hat im Moment, wo Gott gesagt hat, deine Nachfahren werden sein, wie der Sand am Meer und wie die Sterne im Himmel. Warum hat Gott nicht nur gesagt, ja, wie der Sand am Meer und Punkt? Weil es zwei Arten von Nachfahren Abrahams gibt. Die leiblichen und die geistlichen. Die leiblichen, die gehen meistens in die Hölle. Versteht ihr? Das heißt, weil die meisten Nachfahren Abrahams, die denken, ich bin ein Nachfahre Abrahams, klopfen sich an der Brust, wie die, ne, Pharisäer zur Zeit Jesu gemacht haben. Und die haben keine wirkliche Gottesfurcht, kein wahrer Glaube und so weiter. Nur die geistlichen Nachfahren Abrahams. Und deswegen sagt hier Paulus in Galater und auch im Römer und so weiter, dass wir das Israel Gottes sind. Die Gemeinde, die Ekklesia ist Gottes Israel. Das heißt Israel im Sinne Gottes. Das heißt ein Volk von Menschen, die an Gott glauben. Wie Abraham. Und das letzte Bild für die Gemeinde ist Gottes Familie. Epheser 2,17 bis 22. Familie. Ja, total wichtiges Bild. Gottes Familie. Es gibt viele, viele Menschen auf der Welt, ne, die keine Familie haben, die verwaist sind. Das heißt, wo die Eltern gestorben sind oder die Eltern einen Unfall gehabt haben oder eine Krankheit oder es kann vieles passieren. Es gibt Leute, die keine Familie haben oder Frauen, die von ihren Ehemännern verlassen wurden und so weiter. Wir können hier eine Liste machen, ne, von vielen, vielen Menschen, die jetzt keine Familie haben, die finden eine Familie in der Gemeinde. Oder wie zum Beispiel meine Frau und ich, wir haben unsere Eltern in Brasilien gelassen, als wir nach Deutschland gekommen sind. Und was machen wir dann? Okay, wir telefonieren und so weiter, aber ne, in Deutschland haben wir Leute, die quasi in einem bestimmten Sinn für uns wie Eltern sind. Ja? Menschen, zu denen wir eine Beziehung haben, ähnlich wie Eltern in der Gemeinde. Glaubende Christen, Pastor oder so. Gottes Familie. Ja, weil Menschen, die brauchen Familie. Und Menschen, die keine Familie haben, was sagt die Bibel? Ne? Gott ist der Vater der Witten und Waisen. Ja, ganz klar. Wer keinen Vater hat, Gott ist sein Vater. Wer keine Mutter hat, Gott ist seine Mutter. Wer keinen Bruder hat, Jesus ist sein Bruder. Ja? Und die Gemeinde auch. Da haben wir viele, viele Geschwister. Diese Beziehung ist total wichtig. Ich habe diese Woche oder in den letzten Wochen, ich weiß nicht warum, aber ganz viele Videos über Menschen oder von Menschen, die Videos auf YouTube gestellt haben, die von den Zeugen Jehovas abgestiegen sind. Die erzählen, dass die irgendwann erkannt haben, dass es eine Sekte ist. Und so ein Punkt, ne, was immer so beeindruckt, ist das hier, dass die dass die Zeugen Jehovas den Leuten immer lieb und nett gegenüber sind und oh, ne, wir lieben dich und so weiter. Und nachdem die Person dann getauft wurde in dieser Sekte, dann wird alles andere. Dann zeigen die ihr wahres Gesicht. So erzählen viele, viele Menschen, die ausgetreten sind, weil dann fängt, sagen wir so, die harte Seite an. Du musst das machen, du musst diese Regel folgen, die andere Regel folgen und wenn du das nicht folgst, dann wirst du vielleicht ausgeschlossen und wenn du ausgeschlossen bist, dann verlierst du all deine Bekannten, deine Freunde, deine Familie und so weiter. Dann werden die unter Druck gesetzt, vieles immer zu gehorchen oder dann von Haus zu Haus gehen und zu predigen und solche Sachen. Das heißt eine Sekte, das heißt eine Gruppe von Menschen, die anderen eine Gehirnwäsche machen und ne, die selber eine Gehirnwäsche bekommen haben und anderen das Gleiche machen und die leben wie Robotern ohne wahre Liebe. Das ist eine Sekte oder wichtige Eigenschaften einer Sekte. Gibt es andere Eigenschaften. Und eine wahre Gemeinde, die da muss auch wahre Liebe sein. In einer wahren Gemeinde muss auch wahre Liebe sein. Das heißt nicht, dass alle Menschen immer nett zueinander sind. Ja, wahre Liebe bedeutet auch, dass man manchmal, ich sag mal so, sich gegenseitig hier ne, ermahnen muss. Aber das macht man auch aus Liebe, aus wahre Liebe, aus Herzen, aus Sorge. Aber meistens ist man dann nett und man freut sich wirklich von Herzen, sich zu treffen. Das ist mein Fall. Immer wenn ich, ne, immer wenn Sonntag ist, dann freue ich mich, oh, ich kann wieder zur Gemeinde, da kann ich die Geschwister treffen. Ich freue mich wirklich von Herzen, ne, dahin zu dürfen. Ein Satz, den ich lesen muss. Der Wert der Gemeinde liegt nicht an ihrer Architektur, sondern im Blut Jesu. Könnt ihr Amen dazu sagen? Amen. Ne? Amen. Sie besteht aus Menschen aller Nationen, Rassen und Sprachen. Könnt ihr Amen sagen?
Amen.
Amen. Amen. Jetzt lies mal bitte hier diesen Vers, Offenbarung 7, 9 bitte.
Nach diesem sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen, Stämmen und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern, und Palmzweige waren in ihren Händen. Offenbarung 7, Vers 9.
Halleluja. Ne? Aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Halleluja. Das ist die Ekklesie. Ich benutze immer das Wort Ekklesie. Ihr habt schon verstanden, um das Wort Kirche zu meiden, weil es dann so einen religiösen Beigeschmack hat. Deswegen benutze ich das Wort Ekklesie, obwohl es auch eine Denomination gibt, die Ekklesia heißt, ne? Aber die meine ich jetzt nicht, sondern ne, die Vereinung aller Christen. Ganz toller Vers. Ich lese noch die drei Fragen, die wir gleich besprechen werden. Eins, wie verstehst du die Idee, die Gemeinde sei eine Kaserne Gottes in Klammern? Nummer zwei, warum sollen wir die menschlichen Bräuche, Traditionen und Religiosität bemerken? Und Frage Nummer drei, unterscheide Ekklesia als universal und als örtlich. Amen. Halleluja.